Pokémon im Flugzeug, erste Dämpfer im Testspiel und eine Transferstrategie, die Hoffnung macht. Der BVB ist in Japan und wir sind live dabei.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen. Ein Podcast der WAZ.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das ist heute ein bisschen eine andere Folge. Ich sitze alleine in unserem Studio in Essen. Der BVB ist ja gerade auf großer Marketingreise in Japan und mit dabei ist für uns Christian Wob. Der hat sich Unterstützung geholt und zwar von den Ruhrnachrichten. Kevin Pinnow ist mit dabei und die beiden geben uns Einblicke in ihren Reporteralltag, schauen auf das Testspiel, Neuzugänge beim BVB und potenzielle Wunschspieler. Und damit würde ich sagen, verlieren wir gar keine Zeit, sondern gehen nach Japan.
Ja, wir hatten heute Morgen eine recht besondere Erfahrung beim Frühstück. Uns wurde ein Spalier quasi gebaut. Aus dem Frühstücksraum raus. Was war da los?
Ja, ist ein bisschen so wie überall eigentlich hier. Ja. Ne? Wir waren gestern auch am Flughafen, 9 Leute, die da an der Sicherheitskontrolle standen und dann alle hier schön dankend uns in Empfang genommen haben. Und heute beim Essen dann genau das Gleiche. Als wir den Speisesaal verlassen haben, haben uns dann alle nochmal verabschiedet und dass sie uns nicht noch alle in die Hand geschüttelt haben, ist alles. Ich habe, glaube ich, noch nie in meinem Leben so häufig Danke gesagt wie hier, weil man irgendwie nie das Gefühl hat, den Leuten genau das wiederzugeben, was sie einem selbst geben. Ist schon sehr besonders hier in Japan.
Ja, ist auf jeden Fall eine coole, eine außergewöhnliche Dienstreise für uns beide. Ich hatte die Chance, schon mal privat hier zu sein für 2 Wochen. Du bist jetzt zum ersten Mal in Japan, machst ja auch fleißig deinen Vlog. Was sind so deine ersten Eindrücke hier von diesem Land?
Ja, in erster Linie das, was wir jetzt gerade schon hatten. Also diese Freundlichkeit, die einem entgegengebracht wird, ist unfassbar. Also das ist wirklich nicht zu beschreiben. Dann kommt dazu dieses Disziplinierte, was die Japaner eigentlich einfach an den Tag legen. Wir waren zusammen bei McDonald's, da haben wir es am besten erlebt. Da war Totenstille, da war es ruhig, da war es gesittet, jeder saß an seinem Platz und dann gab es eine Reihe dafür, falls dann ein Platz frei wurde. Also der McDonald's war komplett voll und wir wüssten jetzt, wie das in Deutschland abläuft mit Hauen und Stechen und was weiß ich nicht. Und hier haben alle schön in Reihe und Glied dann gewartet, bis dann der nächste Platz frei wurde. Das ist schon besonders, hier zu sein, natürlich auch kulinarisch alles ein bisschen anders, haben wir beim Frühstück gemerkt. Wobei ich da einordnen muss, da hast du mich dann auch fehlgeleitet. Das ist überhaupt kein Pferd.
Kein Pferd, aber da steht was mit Horst.
Da steht was mit Horst, aber eine
Fisch oder so.
Genau, eine Userin bei Instagram hat geschrieben, dass das irgendeine besondere Makrele wohl ist.
Ach so.
Würde ich jetzt trotzdem auch nicht zum Frühstück essen. Ob es das besser macht, ist was anderes. Ne? Aber ja, ist schon besonders, aber macht auch viel Spaß.
Auch die Spieler scheinen das hier durchaus zu genießen. Die sind ja Teil des alltäglichen Lebens hier. Wir müssen das einmal kurz einordnen. Es geht hier jetzt nicht darum, die perfekte sportliche Vorbereitung auf die neue Saison hinzulegen, sondern das ist eine Marketingreise. Die Spieler haben hier durchgetaktete Pläne von morgens bis abends, also von mittags bis abends, weil die müssen ja eher länger schlafen, um im deutschen Zeitrhythmus zu bleiben. Aber dann geht's wirklich von einem Termin mit Autogrammen und Selfies machen zum nächsten. Mein erster Eindruck ist, dass die Spieler wissen, was sie erwartet hat, dass sie darauf vorbereitet waren, dass sie, natürlich wird das x-te Autogramm am Tag sie auch irgendwann nerven, aber man muss schon sagen, das sind gute Repräsentanten hier von Borussia Dortmund.
Ja, die wissen schon, wann sie ihr Lächeln dann aufsetzen müssen in den richtigen Momenten. Ich habe es gerade so bei Felix Metscher beobachtet, der wirklich hier durchgejagt wird, weil er so ein bisschen zum neuen Gesicht gemacht wird mit Joe Bellingham zusammen und dann natürlich Takato Yamamoto. Also der 18-Jährige, der tut mir wirklich leid, der hat, glaube ich, hier so viele Termine wie kein anderer. Das ist wirklich Wahnsinn. Der soll überall sprechen, der soll überall dabei sein, natürlich überall übersetzen und das ist schon echt viel, was er auf dem Programm hat. Aber wie du sagst, die Spieler haben schon Bock darauf, weil klar, sie kriegen auch eine Dienstreise in ein Land, wo sie vielleicht noch nicht waren, wo sie ein bisschen was zumindest mitbekommen. Osaka, muss man jetzt sagen, waren die wirklich irgendwie mal einen Nachmittag ein bisschen draußen am Kaffee getrunken, hat Alex Meyer erzählt. Hier in Tokio haben sie, glaube ich, jetzt mal einen freien Nachmittag zumindest zur Verfügung, wo es ein bisschen länger so ist, dass sie ein bisschen mal sich umschauen können. Du hast anfangs gesagt, so sportlich rückt so ein bisschen in den Hintergrund, verstehe ich den Ansatz, aber wir kennen ja auch Nico Kovac, ne? Also der hat ja dann schon noch Bock, ein bisschen was zu machen. Ich vermute, das siehst du ähnlich, so, was er jetzt schildert.
Ja, natürlich, also es hatte auch ja Lars Ricken so ähnlich gesagt, wir fliegen nicht um die halbe Welt, um dann ein Testspiel zu verlieren, ja, deswegen muss ich sagen, dieses 0-1 gestern Abend gegen Cherezo Osaka, gegen Shinji Kagawa, auch ein großes BVB-Werbegesicht hier in Asien, soll zu der, ja, auch zur Marke hinzugefügt werden demnächst, wenn er dann vielleicht mal seine Karriere beendet.
Ja, gutes Jobangebot von Kragen.
Absolut.
Willst du annehmen?
Ich würde sofort unterschreiben. Also ich glaube, dass Shinji Kagawa hier ein sehr gutes Leben genießt.
Ja.
Und wie gesagt, es ist die absolute Fußball-Ikone in diesem Land.
Der hat sie auch gemacht, ne? Also da haben wir auch kurz drüber gesprochen. Das ist Wahnsinn, wie der so von
Sunny Boy
diesem, auch. Genau, von diesem kleinen Shinji jetzt zu diesem Sunny Boy mit den längeren Haaren, braun gebrannt.
Ja.
Also ich glaube, der hat ein, wie du schon sagst, richtig gutes Leben hier.
Ja, und ich konnte das, man muss glaube ich einmal hier gewesen sein, um zu verstehen, was er wirklich für dieses Fußballland bedeutet. Du hattest gerade schon Takato Yamamoto angesprochen. Die hatten beide einen Termin vor der Burg Osaka. Das ist so, ein, ja, so eine Replika eigentlich von einer Burg, die mal dort stand, die abgebrannt war und durch einen Atem beschädigt wurde. Das war das große, ja, große Wahrzeichen der Stadt. Und dann stand der Yamamoto da mit seinen 18 Jahren und musste Shinji Kagawa die Hand schütteln. Und das muss so sein, als ob ein ja, als ob irgendwie ein kleiner Basketballspieler LeBron James plötzlich die Hand schüttelt, der eigentlich gar nicht in diese Welt bisher gehörte. Und er hatte vorher auch die Pressekonferenz gegeben, war so richtig nervös, neben ihm zu sitzen, weil das wirklich einfach sein Idol, weil der große Star überhaupt, von dem er auch nach wie vor die Videos vorm Spiel guckt. Also es ist ja auch eine irre Geschichte.
Es ist jetzt schwer zu eruieren, ob das in Teilen auch stottern war auf Japanisch. Aber also man hatte schon das Gefühl, dass die Stimme so ein bisschen zittert und er sich auch viel Zeit genommen hat für die Antworten. Da wirkt er jetzt auch bei dem Termin gerade zum Beispiel rund ums Trikot dann deutlich gelassener und entspannter. Man hat schon gemerkt, so Kagawa, das ist derjenige, dem ich so ein bisschen nacheifern möchte. Und wenn wir jetzt bei Yamamoto bleiben, ist ja absoluter Wahnsinn für den Jungen. Ne? Also der hat hier in Gamba gespielt, in Osaka. Ich will das nicht kleinreden, aber das ist natürlich eine völlig andere Liga als Borussia Dortmund. Und dann geht er eigentlich zum BVB im Wissen, ich spiele da U23 und legt natürlich den perfekten Start in Oberhausen dahin. Jetzt würde ich sagen, so sportlich muss man das Ganze natürlich noch ein bisschen einordnen, wenn man jetzt Düsseldorf gesehen hat, wenn man auch gestern das Spiel gegen Cerezo gesehen hat, der bringt viel mit, aber so dieser neue japanische Messi, den sie ihn alle direkt genannt haben auf Twitter und schlag mich tot, der ist er dann auch nicht. Also lass die mal entwickeln, lass mal gucken, wo das hingeht. Bei Kagawa hat auch nicht alles sofort funktioniert, da kann sicherlich noch was entstehen, aber für den ist das natürlich Wahnsinn, was er jetzt rund um Borussia Dortmund erlebt, was für ein Hype und er als ja, ich sag jetzt mal Nobody vorher, jetzt hier auf einmal der gefeierte Star in Japan, ist schon Wahnsinn.
Ja. Wir sind gerade ein bisschen, weil wir über so viel über Japan erzählt haben und über unsere Eindrücke hier, die ja wirklich von Tag 1 an, von Minute 1 gigantisch waren, also verzeiht uns das mal bitte, sind wir ein bisschen vom Sportlichen abgerückt. dieses Testspiel, eigentlich brauchen wir gar nicht so viele Worte darüber zu verlieren, aber es war schon ein kleiner Stimmungsknick. Natürlich müssen wir das auch alles einordnen. Das ist eine Woche, wo es eigentlich um Regeneration ging nach zwei Trainingseinheiten. Diese Mannschaft, die wir da gestern gesehen haben, voller U23, voller U19-Spieler, die wird so in einem Pflichtspiel wahrscheinlich nicht auf dem Rasen stehen. Aber dennoch, ja, gab es schon die ein oder andere Erkenntnis daraus aus dieser Partie, die jetzt nicht unbedingt Vorfreude geschüttert, würde ich sagen, auf die neue Saison.
Nee, weil ich hätte mir halt schon gewünscht, so nach Oberhausen und nach Düsseldorf, wo sie ja jetzt dann auch schon gute 2,5 Wochen zusammen sind, dass man zumindest so ein paar Abläufe sieht. Dass die nicht alle funktionieren, ist klar, weil da eine Truppe zusammenspielt, die in der Form wahrscheinlich nie wieder auf dem Platz stehen wird. Aber du hast ja gestern gegen Osaka eigentlich überhaupt keinen Spielaufbau erkannt. Und dann frage ich mich so, was habt ihr gemacht die letzten 2 Wochen? Ne? Ein bisschen überspitzt, klar. Die einen haben es vielleicht mehr verinnerlicht als die anderen, aber du hattest dann schon einen Gadou hinten drin, du hattest einen Reggiani, einen Mané, der das auch schon kennt, Bellingham auf einer 6, also da sind ja schon so ein paar Ankerpunkte, wo du sagen könntest, die müssen zumindest das Grundprinzip von Borussia Dortmund und das von Kovac schon verinnerlicht haben. Das hat mir so ein bisschen gefehlt in all dem. Ich glaube, wenn wir Düsseldorf und Osaka zusammenzählen, kommen wir irgendwie auf 4 Chancen oder so. Richtig, richtig zielführend war da kaum eine von. Das gibt dann schon so ein bisschen zu bedenken. Trotzdem, du hast es gesagt, viele junge, intensive Einheiten, heiß, Osaka viel, viel weiter in der Vorbereitung.
Spiel nächste Woche schon wieder.
Genau, J-League geht schon wieder weiter hier. Deswegen noch Ruhe bewahren, aber man muss das auf jeden Fall im Blick haben. Und ich glaube, wenn ich da jetzt gestern Ricken so in den Zwischennuancen und auch bei Kovac das richtig verstanden habe, hat der da schon auch Dinge gesehen, die ihm nicht gefallen haben.
Ja, absolut. Ich glaube auch, dass es dann trotzdem medial und kommunikativ sinnvoll ist, jetzt die Mannschaft da nicht irgendwie vor den Bus zu werfen.
Den willst du einfach nicht, dann willst du da einen Riedel, der sein drittes Spiel für die Profis macht, vernichten oder einen Ritter, genau. Die, wie ich sogar finde, ich weiß nicht, wie dir das aufgefallen ist, aber die ich tatsächlich besser fand, als die in Anführungsstrichen hochgehypten Talente, die so gerade an diesem Sprung zu den Profis sind. Also zum Beispiel ein Inacio, ein Lerma, auch Albert. Das hat mir jetzt nicht so richtig imponiert. Ich fand dann eher so ein Mirsa gut, ein Duarte. Also die gerade richtig ihre erste Chance bekommen, die haben offensichtlich richtig Bock und schmeißen alles rein.
Ja, ich fand es ähnlich und das ist ja auch eigentlich eine Erkenntnis schon, die wir nach dem Test in Düsseldorf gesehen haben. Da waren ja auch in der zweiten Halbzeit, als die jungen Spieler reinkamen, das sah deutlich frischer, deutlich schwungvoller aus.
Oberhausen auch.
In Oberhausen war es genauso. Vielleicht ist es, oder man kann es glaube ich noch nicht ganz, oder sollte es noch nicht zu überbewerten, ob das jetzt auch so die Last der Erwartungen ist bei so einem Inacio. Also warten wir auch da mal ab. Ich glaube, das ändert sich auch nochmal, wenn hinten so ein Waldemar Anton seine Kommandos gibt, wenn Felix Metscher das Spiel wieder gestaltet. Aber wenn dann vielleicht auch bald...
Und die machen auch erstmals so eine richtige Vorbereitung unter Kovac mit. Klar, die haben im Winter gearbeitet, aber ich glaube, wenn du jetzt in so einen Sommer gehst, wo du natürlich nach einem Urlaub erstmal ausgeruht bist, die Akkus vielleicht noch nicht voll aufgeladen sind, du dann unter Kovac in so einen Fitnessfanatiker reinstartest, ist das, glaube ich, jetzt ein bisschen was anderes als unter Felix Hirschnagel in der U19. Ne? Dementsprechend so ein Albert Inacio, die haben natürlich auch viel damit zu kämpfen gehabt, dass sie immer in unterschiedlichen Mannschaften waren. Die haben ein hohes Pensum gehabt an Reisen, auch an Spielen. Dem würde ich alles eingestehen an Zeit. Also wie du schon sagst, ganz, ganz ruhig.
Ja. Jetzt ist unsere Zeit hier in Japan zur Hälfte bereits rum. Wir sind gestern noch mit der Mannschaft nach dem Spiel im Charter aus Osaka nach Tokio geflogen.
Mit Pokémon-Begleitung.
Mit Pokémon-Begleitung. Es war sehr skurril, wenn dann plötzlich Pokémon die Security-Durchsagen machen und die Ansagen machen und einmal zeigen, wie man die Rettungsweste dann drüber zieht.
Für dich als Fan noch genau das Richtige, oder?
Ja, ich muss sagen, ich wollte es unbedingt einmal gesehen haben.
Wusstest du, dass es das gibt?
Ich wusste, dass es das gibt. Ich hatte die werben damit. Die hatten auch mal so einen gebrandeten Flieger in dem Design. Also ist schon bekannt, dass die so eine Kooperation haben. Aber ich fand trotzdem diesen Kontrast extrem skurril, wie wir da hinten in der letzten Reihe saßen und dann Pikachu über den Bild da rumkreischt und vorne dann die genervten Spieler stehen, die gerade mit 0-1 gegen Osaka verloren haben. Also war schon sehr kurios. Aber wie gesagt, wir sind jetzt in Tokio und hier steht jetzt am Samstag der zweite Test an gegen den FC Tokio im Olympiastadion, im Nationalstadion. Auch für Tokio ist es so, dass die Saison jetzt bald schon losgeht. Da werden wir ähnliche Voraussetzungen haben, ähnliche Temperaturen. Aber trotzdem finde ich, weil jetzt auch gerade dann Nationalspieler wie Felix Metscher, Waldemar Anton, Maxi Bayer zurückkehren, kann man schon ein bisschen mehr erwarten jetzt.
Ja, man kann mehr erwarten und ich glaube, das Spiel kannst du dann auch deutlich mehr gewichten, weil da sind dann schon, sage ich mal, auf dem Platz so 5, 6 Stammspieler wahrscheinlich in der ersten Elf dann auch dabei, wo du natürlich dann auch davon ausgehen kannst, dass da Automatismen ein bisschen anders greifen und sitzen. Deswegen erwarte ich da definitiv eine große Steigerung zu dem, was wir bislang gesehen haben. Wir haben ja auch mit Kovac ein bisschen abseitig gesprochen, wo er dann auch klar gemacht hat, die WM-Fahrer werde ich jetzt natürlich noch nicht voll reinwerfen. Die werden wahrscheinlich so um die 45 Minuten bekommen jetzt gegen Tokio. Aber du hast dann natürlich jetzt einen Bellingham, der schon lange belastet ist, einen Gerassi, der länger belastet ist, Silva, Kuto. Kuto ist ja nochmal Spezialfall. Also ist ja Wahnsinn. Gestern wieder so ein Auftritt, wo ich mich gefragt habe, wo bist du mit dem Kopf? Es ist leider wirklich schade, das zu sehen, wie der da jetzt gerade rumturnt. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, die stehen halt jetzt voll im Training und die kannst du dann jetzt auch mal über 70 Minuten belasten. Das heißt, die Zeit für die U19, U23 Spieler nimmt so ein bisschen ab. Natürlich, die vielversprechenden werden ihre Minuten bekommen, weil Kovac Bock hat, sie ein bisschen auszuprobieren. Aber dann, glaube ich, wenn wir dann am Samstag nochmal sprechen würden, hätte das alles ein anderes Gewicht.
Ja, deswegen bin ich jetzt auch ehrlicherweise in meinen Texten so ein bisschen entspannter reingegangen, würde ich sagen, in der Analyse. Jetzt noch nicht absolut.
Noch nicht im Vernichtungsmodus,
keine finalen Fazite ziehen. Das macht, glaube ich, noch keinen Sinn zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, wir haben das schon ich würde mal für uns beide sprechen, recht ausgewogen eingeordnet. Weil wir sind ja auch hingeflogen mit der Devise, wir machen diese Marketing-Tour, eigentlich der BVB macht diese Marketing-Tour und dann, wenn es dann wieder zurück nach Deutschland geht, dann beginnt der eigentliche Teil der Vorbereitung.
Dann kommen ja auch noch ein paar
dazu. Dann kommt das Arsenal-Spiel, dann kommt das Rom-Spiel. Da wird man dann ungefähr sehen, in welche Richtung wahrscheinlich dieser Saison stattgehen wird. Deswegen ein bisschen Piano.
Ich guck mal, letzte Saison, ne? Da hatten sie eine Vorbereitung von 3 Wochen, bis es dann wirklich losging. Die würden ja dann de facto erst anfangen nach Asien. Also das hier vor war jetzt Vorspiel, sag ich mal. Und dann ab nächster Woche, die werden sicherlich irgendwie noch 1, 2 Tage freikriegen, denke ich mal, nach der Asienreise. Und dann spätestens Dienstag, Mittwoch dürfte es dann wieder losgehen. Da sind dann alle dabei, da ist ein Gregor Kobel wieder da, ist ein Sabitzer dabei, ist ein Benzema Ini dabei, ne? Also dann sind alle zurück und dann geht's richtig los.
Wer dann auch eventuell dabei ist, sollte jetzt wirklich die letzten Formalitäten auch noch geklärt werden, ist Konstantinos Karezas. Lars Ricken hat sich Eigentlich wollte er gestern die Nachricht, glaube ich, noch nicht verkünden. Es gab dann doch 2, 3, 4 Nachfragen und dann muss er es dann letztendlich doch tun, zumindest so
indirekt. Ich weiß gar nicht, ob er es wollte. Ich habe das Gefühl, er hat sich so ein bisschen verrannt und kam dann aus der Nummer
dann,
nicht mehr
dann
raus.
Dann war zu spät. Dann hat er es auf jeden Fall gesagt. Natürlich noch ist es, wie gesagt, nicht final, deswegen ist es nicht offiziell bestätigt, aber eigentlich hat das dann doch bestätigt. Und schon recht ausführlich über Konstantinos Karezas gesprochen. 18-jähriges Supertalent, griechischer Nationalspieler, in Belgien ausgebildet vom KRC Genk, wird eventuell, wenn dann auch alle Boni greifen, der Rekordtransfer von Borussia Dortmund sein. Und Lars Ricken hat gesagt, dass er kein Spieler ist, der perspektivisch dem BVB weiterhelfen soll, sondern sofort seinen sportlichen Input unter Beweis stellen soll, weil er eben ein herausragender Techniker ist, weil er dieser Kreativspieler ist, den man unbedingt haben wollte. Wie siehst du diesen Transfer?
Ja, ist genau das, was sie jetzt brauchten, finde ich, weil sie diesen klassischen Weg der Sabitzer aus Benzebainis und Co. so ein bisschen verlassen haben, haben gemerkt, da driften wir in eine bisschen falsche Richtung ab, werden, ich will jetzt nicht sagen Bundesliga-Durchschnitt, aber wenn du natürlich, das habe ich vor einigen Jahren, glaube ich, schon mal so vor anderthalb gesagt, wenn du natürlich einen Benzebaini aus Gladbach holst, wenn du andere Spieler aus der Bundesliga, dann wirst du halt vielleicht auch nur eine Bundesligamannschaft. Hm. Und jetzt haben sie einen neuen Weg eingeschlagen. Und ich finde es super konsequent und mutig, dass sie das mit Karezas dann machen, dass du einem 18-Jährigen so viel Vertrauen schenkst, den wahrscheinlich zu deiner neuen Nummer 10 machst, dann auch auf dem Rücken und klar sagst, das ist unser Brandnachfolger. Dann hast du einen klaren Plan entwickelt mit Ole Boog. Das wird dann, glaube ich, so der erste richtige Boog-Transfer auch sein, weil wir natürlich wissen, dass all das mit Lerma und Pratsch als schon weit im Voraus eingestellt wurde, auch schon frühzeitig verpflichtet worden sind. Und das ist dann jetzt so seine neue Handschrift. Dann muss man mal schauen, wie das greift. Aber ich finde es super, dass sie das machen. Und verstehe auch noch nicht so ganz, und da würde mich wirklich auch mal interessieren, wie du das siehst, dass jetzt viele Fans schon wieder schreien, ja, wir brauchen aber ja auch irgendwie mal ein bisschen Erfahrung bei all dem Jungen, was wir jetzt da holen. Ich finde es eigentlich gut, dass sie es eben nicht machen.
Ja, also da sind wir eigentlich bei dem gleichen Argument, was wir in die eine Richtung haben, das können wir auch in die andere nehmen. Es gibt, so wenn die Spieler Qualität haben, dann ist es egal, welches Alter sie haben. Deswegen, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, dir einen 29, 30-jährigen Typen wie Granit Xhaka zu holen, der dich als Mannschaft voranbringt,
aber
der dir Stabilität gibt. Aber
hat Borussia Dortmund die Möglichkeiten?
Also allein nein, finanzielle genau. Art, ne? Hätte man sie, dann gebe ich dir recht, ja. So bleibt, glaube ich, dem BVB gerade gar nichts anderes übrig, als erstmal wieder zu versuchen, durch solche Spieler nicht nur Qualität in die Mannschaft zu holen, sondern auch insgesamt den Marktwert zu steigern. Weil dann kannst du sie irgendwann für teuer Geld verkaufen, dann kannst du auch wieder ja zweigleisig planen, auch mal die Chance haben, so einen erfahrenen Mann vielleicht zu verpflichten. Ich finde aber grundsätzlich, dass es richtig ist, auf diesen Weg zu gehen. Und ehrlicherweise waren ja damals so in den großen BVB-Zeiten auch dann, wo es Haaland und Bellingham gab's. Natürlich gab es da Mats Hummels zum Beispiel, der hinten drin stand, der ein Weltklasse-Innenverteidiger war, aber der war ja auch schon vorher da und ich glaube, das ist ein Sonderfall, weil der BVB zum Beispiel sehr im Herzen lag. So einen müsstest du ja erstmal finden, irgendwie aus der eigenen Jugend, aus dem Übergangsbereich bei dir in der Mannschaft haben. Der ist ja mit dem BVB gereift, der kam ja auch nicht. Klar, er kam dann irgendwann zurück, aber er wurde ja auch nicht als Führungsspieler irgendwie von extern eingekauft. Deswegen glaube ich schon, dass dem BVB gerade gar nichts anderes übrig bleibt, außer diesen Jugendtrend fortzusetzen.
Ja, du hast viele gute Beispiele einfach gehabt in der Vergangenheit, die dann eingeschlagen sind. Kagawa kann man nennen, du kannst natürlich auch einen Sancho nennen, der funktioniert hat. Hummels war ein ähnliches Beispiel, Subotic, das war natürlich genau diese Ära, die dadurch geprägt wurde. Und wenn sie jetzt wieder versuchen, diese DNA dann so ein bisschen in den Verein zu tragen und zu sagen, wir wollen das wieder neu aufleben lassen. Ich finde es genau richtig. Braucht da jetzt irgendwie keinen 27-jährigen gestandenen Fußballprofi. Hab das auch schon mal gesagt. Ich würde den auch eingestehen, dass es vielleicht jetzt anfangs ein bisschen ruckelt. Aber du zumindest mal nachhaltiger arbeitest und nicht dich irgendwie von Saison zu Saison hangelst, ohne dass du jetzt so einen richtigen Shining Star dabei, den du hast, noch, dass du erfolgreich bist. Und ich glaube, jetzt können sie mit diesem Neustart eigentlich beides wieder erreichen.
Ja, zumal sie, finde ich, aber auch Leader haben mit zum Beispiel, weil immer Anton ja,
mit Matcher,
deswegen, es gibt,
mit
es Kobel, gibt Führungsspieler in diesem Kader.
Absolut, du hast, finde ich, den besten Bundesliga-Torwart in deinen Reihen, der sicherlich auch internationale Klasse hat. Matcher hat bei der WM gezeigt, was er kann. Wenn der den einen oder anderen da noch ein bisschen besser macht, dann kann das für alle nur förderlich sein.
Ja, und die Frage ist ja auch, kriegst du zum Beispiel in den nächsten Transferperioden dann plötzlich nicht mehr das Supertalent, was dann 30, 35 Millionen kostet, weil du dir einen erfahrenen Spieler geholt hast, der dafür mehr Gehalt kassiert, dann vielleicht in dieser Topverdienerriege von 8 bis 10 Millionen aufsteigt. Das sind Karezas verdient die Hälfte davon.
Karezas verdient die Hälfte, Gadou verdient die Hälfte, Lerma Pratsch, das sind natürlich in Anführungsstrichen Peanuts für Borussia Dortmund. Ja. Du könntest jetzt alle vier zusammennehmen, die haben noch nicht das Gehalt von Niklas Süle erreicht. Also das ist, ne, sicherlich auch was da frei geworden ist, wirtschaftlicher Art. Und ja, absolut, das ist schon richtig, dass sie das wieder so machen.
Und dann kommt bald vielleicht noch Said Elmaleh hinzu.
Da gehen sie anscheinend voll drauf. Also wenn man das jetzt so hört, wir haben auch immer wieder die Möglichkeiten, hier in Japan mal so ein bisschen was mitzubekommen, was man vielleicht im täglichen Büroalltag jetzt nicht immer sofort hat. Da muss man dann zum Telefon greifen, natürlich mal ein bisschen rumtelefonieren. Hier ist natürlich alles direkter, du hast alle Bosse vor Ort, du hast natürlich auch mal den einen oder anderen aus dem zweiten Glied oder wie auch immer. Das heißt, hier ist schon viel Elmaleh zu spüren, würde ich mal sagen. Müssen halt nur irgendwie mit diesem ersten FC Köln klarkommen. Ich werde schon überall beschimpft, dass ich immer von Mondpreisen spreche, weil die Kölner das natürlich alle ganz anders sehen und sagen, ja, Brentford hat das doch geboten. Ja, aber auch ein Rodgers wechselt jetzt für 135 Millionen von Aston Villa zu Chelsea. Ist das gerechtfertigt aus meiner Sicht? Nein. Sind für Elmaleh 15 Millionen gerechtfertigt aus meiner Sicht? Nein. Der hat eine gute Bundesliga-Saison gespielt, der war natürlich im Dunstkreis der deutschen Nationalmannschaft. Aber der muss halt auch erstmal trotzdem noch auf Top-Niveau performen über einen längeren Zeitraum. So, und das ist sicherlich in gewissen Teilen für so viel Geld dann auch eine Wette. Und da muss Borussia Dortmund natürlich schauen, dass sie es so gering wie möglich halten. Aber du hast es ja auch vernommen. Also die Elmaleh-Seite, die ist ja auch voll auf BVB.
Ja, und es ist ja auch ehrlicherweise ein normaler Prozess, dass Vereine am Anfang möglicherweise sehr weit auseinander liegen in Ablöse. Geschichten und
sich das. Gucken wir uns den Karezas-Deal an. Also, wenn wir da die Vorstellung.
In drei Wochen 10 Millionen runter.
Exakt. So. Und das ist auch so ein bisschen was ich bei Borussia Dortmund gerade bewundere. Also, was ich wirklich positiv wahrnehme, diese Ruhe und Gelassenheit innerhalb der Führungsriege. Ich glaube, die sind sich im Kern sehr einig, was sie vorhaben, wo sie hinwollen, wo auch ihre Grenzen sind. Und da arbeiten sie langsam, aber sehr nachhaltig drauf hin. Sehr geschlossen auch mit Ricken, Kramer, Bog, Kovac natürlich immer wieder als Inputgeber. Aber ich finde so gerade auf dieser Verhandlungsebene, wenn du dir den Karezas-Deal anguckst, super Dinge aus BVB-Sicht. Wenn du dir auch den Adeyemi-Deal noch anschaust, da können wir alle erstmal über diese 22 Millionen meckern. Dann kommen aber zu 90% die Boni dazu in Höhe von 9. Und stell mal vor, der geht da nochmal durch die Decke und du machst 35% mit dem Weiterverkauf. Ja, also man muss das immer so ein bisschen hinterfragen auch und mal genauer analysieren, was steckt da eigentlich hinter all den Modalitäten. Und dann würde ich auch bei Adeyemi sagen, Top-Deal.
Damit würde ich es beschließen. Ich glaube, wir gehen mit positiven Nachrichten aus BVB-Sicht. Karezas allgemein, der Weg, wo man
hinsteuert. Transfertechnisch, ja.
Spieltechnisch ist noch Luft nach oben. Aber wie gesagt, wir haben noch ein paar Wochen Zeit bis zum Pflichtspielauftakt. Aber wir werden es weiterhin natürlich für euch genau von hier beobachten.
Viel Spaß.
Und damit zurück nach Essen.
Danke an Christian und Kevin für diese Einblicke. Wie immer gilt aber auch, wir wollen eure Meinung wissen. Was haltet ihr von der Marketingreise? Was sagt ihr zum ersten Auftritt des BVB im Testspiel? Welche Neuzugänge würden aus eurer Sicht Sinn ergeben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und an dieser Stelle sei auch noch mal ein kleiner Werbeblock gestattet. Auf unserem Instagram-Kanal watz-bvb versorgen wir euch in diesen Tagen mit Foto- und Videocontent live aus Japan. Schaut da doch sehr gerne mal vorbei. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch in der kommenden Woche wieder einschaltet.
Echte Tiefe. Den BVB verstehen ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback, zum Beispiel per Mail an sport@funkemedien.de. Und alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de/sport.